Sie hören den Gottesdienst zum Nachhören aus der reformierten Kirchengemeinde Holderbank Mürike-Wildegg. Heute der Gottesdienst aus dem Alterszentrum Kestenberg-Wildegg vom Sonntag, 19. Februar 2023. Das erste Mal feiern wir den Sonntagsgottesdienst miteinander im Altersheim. Am Klavier hören Sie Christina Ischi mit den Worten der Pfarrer Martin Kuse. Herzlich willkommen.
Ja, grüezi. Also, ich freue mich sehr, dass wir miteinander jetzt heute hier den Sonntagsgottesdienst feiern. Wir fangen mit Musik an, ich sage nachher mehr dazu. Wir feiern miteinander Gottesdienst im Namen von Gott, der uns trägt, im Namen von Jesus Christus, der uns vorausgeht und im Namen vom Heiligen Geist, der uns tröstet und ruft. Amen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Wir haben natürlich, also ich habe hier zusammen mit Katja Müller vom Altersheim ein bisschen Herzklopfen gehabt, ob dann überhaupt Leute kommen. Aus der Gemeinde und jetzt, ja, wenn ich so schaue, dunkelt es mich fast etwa halb. Wunderschön. Ich freue mich, dass wir so in einer kleinen, familiären, aber gleich gemeinschaftlichen Gruppe können, das neue Projekt starten. Das ist ja das allererste Mal, dass wir den Sonntagsgottesdienst zusammen hier im Altersheim feiern. Der Sonntagsgottesdienst von der Kirchengemeinde. Die Kirche ist also heute keine Kirche, sondern sie ist hier. Ja, warum machen wir denn das überhaupt? Ein Grund, warum wir auf diese Idee gekommen sind, ist, dass wir unsere Kräfte im Pfarramt ein bisschen bündeln müssen. Wir haben ein bisschen weniger Stellenprozent, die Steuergelder der Kirchengemeinden gehen zurück und ja, wir können nicht mehr gleich viel machen in unserer Arbeitszeit wie vorher. Und dadurch, dass wir jetzt viermal im Jahr am Sonntag hierher kommen, haben wir dann am Freitag vorher halt da keine Altersheim-Andacht. Also wir tun wie etwas zusammenlegen. Aber im Grunde genommen habe ich gedacht, hätten wir das nicht schon viel früher können machen. Schon lange haben die Leute aus Wildegg einmal gesagt, ja, sie müssten ja immer auf Mürike oder auf Holderbank in die Kirche gehen. Warum, als wir nicht einmal zu Wildegg könnte die Kirche machen? Voilà! Und schön ist es auch, dass wir wie zusammen mit dem Heim jetzt hier feiern können, dass wir das Altersheim ein bisschen ins Dorfleben einholen können. Oder auch umgekehrt das Dorf oder die Kirchengemeinde hierher bringen und so Gemeinschaft stiften zwischen denen drinnen und denen draussen. Viermal im Jahr haben wir uns also für vorgenommen, bis 23, einmal pro Quartal. Und ich möchte mich auch beim Altersheim bedanken, dass die Idee hier so wohlwollend aufgenommen worden ist. Es war ja dann nicht gerade klar, ob dann der Aufwand an einem Sonntag, wenn der Betrieb ein bisschen reduziert ist, auch geht. Aber sie haben Freude an dieser Idee und das Haus schenkt uns einen würdigen Rahmen und tut uns heute im Anschluss an die Vier dann noch verwöhnen mit einer kleinen Einladung. Ich glaube, eine Suppe gibt es und etwas dazu. Also so ein bisschen im Sinn von einem Apero. Und ich freue mich sehr, dass Sie jetzt alle auch da sind. Jetzt am Wochenende ist der Höhepunkt der katholischen Fasnacht. Und am nächsten Mittwoch ist der Aschermittwoch. Wir Reformierten feiern ja unsere Fasnacht am Sonntag nachher. Ich habe immer gedacht, dass ich von früher her, dass man den Katholiken hat können, eins auswischen konnte, dass man extra quasi in die Fastenzeit ja, oder einfach am Sonntag nachher feiert, um sich ein bisschen abgrenzen von den Katholiken. Aber jetzt habe ich das einmal noch gelernt, dass das nicht der Grund ist. Bei dieser Frage noch nachgegangen, warum eigentlich die Fasnacht an unterschiedlichen Wochenenden gefeiert wird. Und habe Folgendes herausgefunden, dass das zum Beispiel in Basel eine Woche später ist als in Luzern. Das hat nichts mit der reformatorischen Ablehnung von der katholischen Fasnacht oder von der gregorianischen Kalenderreform zu tun. Der Grund geht vielmehr zurück bis ins 11. Jahrhundert. Dort hat es nämlich Meinungsverschiedenheiten gegeben über den Anfang und die Länge der Fastenzeit. Ursprünglich war die Länge immer genau 40 Tage gewesen, Fastenzeit vor Ostern. Nachdem als man dann im 11. Jahrhundert aber angefangen hat, Sonntage als kleine Auferstehungsgedenktage aus der Fastentagzählung rauszunehmen, als man quasi gesagt hat, ja, der Sonntag ist ja schon fast wie Ostern, am Sonntag tun wir nicht mitzählen bei den Fastentagen, dann hat sich die Zeit von diesen 40 Tagen im Kalender sozusagen um eine Woche nach vorne verlängert. In bestimmten Regionen hat man aber eben die Altregelung beibehalten, zum Beispiel im Gebiet von Basel. Und darum hat man dort die sogenannte alte Fasnacht immer noch. Die ältere Fasnacht, was ich auch nicht gedacht habe, ist also die, die später gefeiert wird. Aber so oder so stehen wir also eine Woche früher oder später, jetzt kurz vor Anfang der Fastenzeit. In zwei Wochen feiern wir dann auch bei uns den Suppentag. Und was ich Ihnen heute zur Besinnung mitgebracht habe, sind Gedanken, die hier damit im Zusammenhang stehen. Nicht jetzt gerade direkt mit dem Fasten, aber mit dem, was eigentlich der spirituelle Kern des Fasten ist, die Ausrichtung des Lebens aufs Wesentliche. Aber was ist denn das Wesentliche? Es ist doch das, was wir unbedingt zum Leben brauchen, das, was uns trägt und Kraft gibt und ausfüllt. Der Apostel Paulus hat einmal geschrieben, am Ende bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die grösste unter ihnen. Ich aber werde heute mit ihnen im Zeichen von der Hoffnung feiern. Ich habe Ihnen dazu eine Geschichte und ein paar Gedanken mitgebracht. Und zusammen mit der Christina Ischi am Klavier auch Lieder und Musik, die zu diesem Thema passen. Sie haben es schon gehört, sie spielt heute Gospelmusik. Und wir singen jetzt miteinander auch Hoffnungslieder. Sie haben heute kein Büchlein und kein Mäppli. Ich habe hier das vorbereitet, dass Sie es auf der Leinwand schauen können. Ich hoffe, dass Sie das alle sehen. Wir singen das Desilied, meine Hoffnung und meine Freude. Wir singen das einfach, bis sie aufhört. Und wir singen es dann nach dem Eingangsgebet, singen wir es dann noch wieder. lade sie ein zum Gebet, zum Stillwerden und nach innen gehen. Du, guter Gott, Grund und Quelle von allem Leben, wir kommen zu dir. Wir wollen uns ausrichten auf dich mit Geist, Seele und jeder Faser von unserem Körper. Sei das ein gesunder und energiespürender Körper oder auch ein alter, müden und geschwächter Geist und Körper. Weil was uns am Ende stärkt und ganz macht, das bist du. Du hast uns ins Leben gerufen. Du hast uns den Atem eingehaucht. Und du bist es, der uns die Gabe schenkt, deine Wunder zu sehen. Findest du uns dort, wo wir verloren gegangen sind, wo wir uns verirrt haben und erschöpft sind? Findest du uns dort, wo wir am Berg stehen oder am Rand? Find uns und bring uns zurück, wie der gute Hirt, der seine Schäfer zurückbringt in seine Obhut. Wir danken dir, dass du uns siehst und uns annimmst, wie wir sind. Darum lass uns auch jetzt so da sein, wie wir sind, vor dir ganz und gar in dein Licht gestellt. Amen. Wir singen nochmal. Mit der Hoffnung ist es so eine Sache. Sie ist manchmal leicht und nahe, und manchmal ist sie schwer und fern. Es gibt Situationen, wo Menschen alle Hoffnung verlieren. Und paradoxerweise sind das genau die Situationen, wo sie nichts dringender brauchen würden als Hoffnung. Wie also umgehen damit? Wie kann man hoffen, wo nichts zu hoffen ist? Dazu lese ich Ihnen eine Geschichte vor aus einem Fastenbegleitbüchli. Die ist genau so überschrieben: Von der Hoffnung, wo nichts zu hoffen ist. Einmal kamen drei Schüler zu ihrem Meister und fragten: Wenn alles hoffnungslos ist, wie kann man dann noch hoffen? Der Meister antwortete: Immer gilt, haltet der Einsamkeit stand und wartet. Denn alle Hoffnungslosigkeit kommt aus der Angst vor der Einsamkeit und aus der Ungeduld. Die Schüler aber gaben sich nicht zufrieden und erzählten von den Schicksalen anderer Menschen. Der Erste: Wenn ein Kind das Licht seiner Eltern unheilbar auf den Tod legt, wo ist da Hoffnung? Der zweite. Wenn einen die Geliebte verlassen hat und war sie doch das Leben, wie töricht ist da Hoffnung? Der dritte. Wenn einer fortgeführt wird in die Fremde und keine Brücke führt zurück, worauf da noch hoffen? Und wieder antwortete der Meister, der Einsamkeit standhalten und warten. Und weil sie ihn um ein Zeichen nach diesen dunklen Worten baten, gab er ihnen ein Samenkorn. Wenn das Neue kommen soll, muss Altes sterben, sagte er und entließ sie. Die Gegend aber war unwegsam und die Nacht dunkel. Weit ab von des Meisters Haus kamen die drei vom Weg ab, irrten umher und fielen in eine Höhle. Die war sehr tief, doch sie blieben unverletzt. Wie sie dort auf dem weichen Moos lagen und sich ihrer Lage bewusst wurden, fiel ihr Blick nach oben und sie sahen den Mond. Der beschien ihr Elend. Es ist hoffnungslos, begann der eine. Wir kommen aus eigener Kraft nicht heraus. Man wird uns nicht finden und unsere Schreie werden in der Einsamkeit verhallen. Wenn ihr hier vor mir sterben solltet, bleibe ich allein und einsam. Soll ich darauf warten? Und soll ich ein Samenkorn pflanzen, dessen Früchte ich nicht mehr ernten kann? Welchen Sinn macht das? Dann beugte er sich nieder, weinte, wurde still und tat seinen letzten Atemzug. Sprach da der zweite Schüler, so geht es mir auch, doch untätig auf den Tod warten will ich nicht. Darauf begann er, an den steilen Wänden der Höhle hinaufzuklettern. Er erreichte wohl die halbe Höhe, rutschte dann aber ab. Im Fallen schlug er gegen die Wand und blieb tot unten liegen. Der dritte Schüler blickte auf seine beiden Gefährten und dachte bei sich, Angst, einmal allein zu bleiben, muss ich nun nicht mehr haben, denn ich bin allein. Schwach wie ich bin, kann das Warten mich nur stärken. Dann blickte er um sich, sah Pflanzen und Sträucher auf dem Grund der Höhle und hörte hinter sich eine Quelle. Da fuhr er mit der Hand durch das Wasser, streichelte den Boden, der ihm Nahrung geben konnte. Wie er dies tat, fiel ein Blick auf das Samenkorn, das ihm beim Sturz in die Höhle aus der Tasche gefallen war. Er nahm es und setzte es in die Erde. Am nächsten Morgen fielen Sonnenstrahlen in die Höhle, die wärmten ihn. Kräuter, Beeren und Wasser waren seine Nahrung Tag für Tag. Das Samenkorn aber keimte und über die Tage, die Wochen und die Jahre wuchs der Keimling zu einem Trieb und der Trieb zu einem Baum und seine Krone strebte der Höhlenöffnung entgegen. Da dankte der Schüler Gott, kletterte den Stamm empor, verließ die Höhle und rannte zum Haus des Meisters. Es gibt Hoffnung, auch wenn keine Hoffnung mehr ist, rief er. Du hast es gewusst, ich danke dir. Da lächelte der Meister still und sprach, wohl habe ich es gesagt, aber ich wusste es nicht, denn ich war noch nie ganz ohne Hoffnung. Die Geschichte benennt drei beispielhafte Schicksale, die hoffnungslos erscheinen. Der Tod von einem Kind, grosser Liebeskummer und Heimatlosigkeit. Es mag wohl auch heute Leute hier haben, die mit so etwas vertraut sind. Und auch andere können sich wohl vorstellen, dass man da wirklich im ganz tiefen Schattental ankommt, wo kein Sonnenstrahl mehr herkommt. Die Geschichte beschreibt, wie die Hoffnungslosigkeit zwei von diesen drei Schülern buchstäblich tötet. Der erste stirbt an der Einsamkeit, der zweite an der Ungeduld. Der Meister hat ihnen ja gesagt, dass die Hoffnungslosigkeit aus diesen zwei Sachen käme. Der Einsamkeit standhalten und warten ist also die Lehre vom Meister. Das tut mich eine harte Lehre. Aber nur so sei die Hoffnungslosigkeit abzuwenden, sagt der Meister. Und ohne Hoffnung kann ein Mensch im Grunde nicht leben. Wer nichts hofft, ist schon tot. Was aber ist denn Hoffnung? Hoffnung richtet sich doch immer auf einen Gegenstand. Ein Kind hofft, ein bestimmtes Geschenk überzukommen. Man hofft auf eine Zusage. Man hofft auf einen schönen Moment in der Zukunft. Man hofft darauf, dass jemand an einen denkt, einem nicht im Stich lässt. Man hofft, dass der Krieg bald endet. Hoffnung ist das Gegenstück zu Enttäuschung und Gleichgültigkeit. Hoffnung bedeutet, auf die Zukunft setzen. Es ist das Gefühl, dass man von der Zukunft noch etwas erwarten darf, dass noch etwas Gutes kommt. Was Dankbarkeit für Vergangenheit und Gegenwart ist, das ist Hoffnung für die Zukunft. Und zu unserem Glauben gehört eine Hoffnung, die mit dem Tod nicht endet, sondern in eine Zukunft hineinragt, die darüber ausgeht. Und es ist eigenartig, dass man auch dann kann hoffen, wenn man gar nicht so eine konkrete Vorstellung von dem hat, was kommt. Es ist dann wie eine grundlegende Bejahung vom Leben. Vielleicht ein bisschen wie ein Fluss, der aus Quellen kommt, der schon hinter einem liegt, der dann aber weiter nach vorne strömt und einen mitnimmt. Ganz ein grundlegendes Gefühl, mit dem Leben und seinen Kräften verbunden zu sein in Gott. Aber eben, was ist, wenn der Fluss austrocknet? Was ist, wenn einem die Hoffnung abhanden kommt? Gerade dann ist doch das Standhalten unfassbar schwer. Aber gerade dann ist es auch unfassbar wichtig. Weil was hält der Mensch am Leben, wenn nicht Glaube, Hoffnung und Liebe? Hoffnung von unserem Glauben liegt darin begründet, dass wir eingebettet sind in etwas Größeres. Die letzte Hoffnung, wenn auch alles im Leben hoffnungslos erscheint, das ist Gott. Dass er mich mag halten und trösten, dass ich nicht ins Leere werde fallen. Die Hoffnung ist keine Lehrformel, sie ist eine innere Erfahrung. Dass man auch in grosser Einsamkeit doch nicht ganz allein ist. Dass da jemand ist, der einen sieht und der um einen weiss. Im Johannesevangelium gibt es die sogenannten Abschiedsreden von Jesus, wo er der Todgeweihte, der seinen Tod sieht, der weiss, dass er wird sterben, seine Jünger darauf vorbereitet. Die Abschiedsreden sollen die Jünger auf schwierige Zeiten vorbereiten und sollen drohender Hoffnungslosigkeit begegnen. Der Vater wird euch in meinem Namen den Beistand senden, den Heiligen Geist. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst euch gesagt habe. Zum Abschied schenke ich euch Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Ich gebe euch nicht den Frieden, wie ihn diese Welt gibt. Lasst euch im Herzen keine Angst machen und lasst euch nicht entmutigen. Wir bekommen also einen Beistand. Und wir bekommen den Beistand, weil Gott weiss, dass wir Menschen nicht immer stark genug sind. Und der Beistand will uns trösten, schützen, ermutigen, will uns Frieden ins Herz geben. Aber auch wir selber müssen etwas dazu tun. Die Hoffnungshaltung vom Glauben ist nicht etwas Billiges, sie ist nicht gratis. Sie ist eher wie eine Marschrichtung, die wir im Leben einschlagen können. Und wo man dann unbeirrt und eben manchmal auch geduldig daran festhalten muss. Darauf vertrauen, dass das wirklich gilt, was uns gesagt worden ist. Die Hoffnung ist wie ein Wegweiser, dem wir immer folgen müssen. Und auch wenn wir manchmal unsicher werden, wenn wir das Ziel nicht immer sehen können, dann geht es darum, Kurs zu halten und sich nicht abbringen zu lassen. Hoffnung ist in dem Sinn durchaus auch etwas Aktives, ein Üben. Es immer wieder reingehen und sich neu ausrichten. Hoffnung ist wie Musik, wie Klavier üben. Man kann nicht Klavier spielen, wenn man nicht übt. Und vielleicht hat darum der Meister am Ende der Geschichte können sagen, jawohl, habe ich das gesagt, aber ich habe es nicht gewusst, weil ich bin noch nie ganz ohne Hoffnung gewesen. Vielleicht war er eben auch ein Meister der Übung gewesen. Und natürlich muss man auch hier sagen, ja, glücklich ist er. Glücklich, dass er die Hoffnung nie ganz verloren hat. Garantie gibt es im Leben keine. Und manchmal muss auch ein Mensch mit seiner Hoffnung einspringen für einen anderen Mensch, der selber keine mehr hat. Darum ist Hoffnung auch etwas, das in der Gemeinschaft blüht. Das Fastenbüchli, das ich hier dabei habe, das ich in dieser Zeit viel vornehme, trägt den Untertitel «Dem Leben Richtung geben». Und das geht es im Kern eigentlich immer. Dass wir nicht aufhören, unserem Leben eine Richtung zu geben. Dass wir immer wieder unserem Leben die Richtung der Hoffnung gehen und die Richtung einschlagen. So ist also Hoffnung nicht einfach nur etwas, das wir geschenkt bekommen, sondern Hoffnung ist ein Weg, eine Marschrichtung. Ein Weg, wo wir bewusst und beharrlich einschlagen können. Und ich werde Sie jetzt zum Schluss von der Predigt mitnehmen auf eine kleine Übung. Eine Übung, im eigenen Leben eine Richtung zu geben. Eine kleine Körperübung. In der Kinderpflege haben wir sie schon gemacht am letzten Mittwoch. Aber ja, die Clara Müller kennt sie schon. Wir machen sie jetzt heute noch einmal. Ich lade Sie alle dazu ein, für die Übung aufzustehen. Wenn Sie das können, wenn Sie aber zum Beispiel zu gewackelig sind oder Angst haben, umzugehen, oder wenn Sie im Rollstuhl sind und nicht können laufen oder stehen, dann lade ich Sie ein, irgendetwas festzugreifen, zum Beispiel das Rad vom Rollstuhl oder eine Stuhllehne. Einfach dort zu heben, wo Sie können etwas selber bewegen. Und dann schliessen Sie die Augen. Wir hören zuerst eine kleine Meditation. Wenn du deinem Leben Richtung geben willst, musst du aufbrechen. Einen Weg suchen, der auf keiner Karte verzeichnet ist. Dein Fuß wird an Steine stoßen. Die Sonne wird brennen und dich durstig machen. Deine Beine werden schwer und dein Geist wird schwach werden. Erfahrungen werden dich belasten, andere dich aufrichten. Irgendwann wirst du beginnen, diesen Weg zu lieben, weil du erkennst, dass er dein Weg ist. Straucheln und Fallen, Umwege und Irrwege gehören dazu. Du wirst aber wieder aufstehen und dem Ziel näher kommen. Alles kommt darauf an, den ersten Schritt zu wagen, denn mit dem ersten Schritt gibst du deinem Leben eine neue Richtung. Und jetzt überlege sie im Stillen, was denn ihr Ort im Leben ist und auf welchem Weg sie sich jetzt gerade befinden. Überlege sie, welche Richtung sie denn suchen und ob sie auf dem Weg sind, wo in die Richtung führt, oder ob sie ihrem Leben an irgendeinem Punkt eine andere Richtung geben wollen. Denken Sie an die Richtung, die Sie sich wünschen und an den Weg, der dazu vor Ihnen liegt. Vielleicht kann man noch nicht den ganzen Weg sehen, aber er fängt hier an, gerade hier vor meinen Füßen fängt der Weg an. Und dann, wenn Sie den Weg sehen, dann tun Sie auf dem Weg einen ganz kleinen Schritt nach vorne. Der erste Schritt. Gott, ich bitte um die Kraft zum Kämpfen, um den Mut zur Veränderung, um die Ruhe von meinem Herz und um deine Mitsorge beim Wachsen von meiner Hoffnung, damit ich lerne, aus dir zu leben. Amen. Nehmen Sie Platz. Jetzt singen wir ein sehr schönes, passendes Lied, das aber nicht so bekannt ist. Christina Ischi spielt euch das einmal vor und dann probieren wir einfach miteinander die vier Strophen zu singen. Wir gehen in die gemeinsame Fürbitte und sammeln uns nochmal zum Gebet. Du, wo für uns Mutter und Vater bist, wir sehen die Welt, die voller Leid ist, wo so viele Menschen Grund haben zur Hoffnungslosigkeit. Wir denken an die Menschen in der Erdbebenregion in Syrien und in der Türkei. Wir denken an die Menschen in der Ukraine, die jetzt seit einem Jahr mit Angst, Bedrohung, Zerstörung und Tod konfrontiert sind. Wir denken auch an die Aggressoren, die so etwas verantworten. Und wir beten darum, dass die Aggressoren lernen, dass die Wege der Gewalt nie herführen. Dass ihnen kein Vorteil aus ihrem Handeln entsteht. Wir beten für die Opfer, für all die, die sich der Gewalt entschieden entgegenstellen, für die, die unter grossem persönlichem Einsatz die Leidenden in Syrien und Türkei unterstützen. Wir beten für Frieden, Hoffnung und Gerechtigkeit. Und wir bitten dich, Gott, dass du uns immer wieder zeigst und lehrst, was wir dazu beitragen können, dass die Welt ein bisschen besserer Ort wird. Und wo wir auch gerade bei uns selber, in dem Weg, wo wir unter den Füßen haben, immer wieder neu damit anfangen können. In einem Moment von der Stille bringen wir dir jetzt all das, was uns je persönlich auf dem Herz liegt. Und wir tun uns auf für deinen Geist, der uns auf deinen Weg will führen. Alle unsere Gebete nehmen wir mit ihr in die Worte, die Jesus uns gelehrt hat, und so beten wir miteinander. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, ja, wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Kollekte, die wir heute hier zusammenlegen, ist bestimmt für das Kässeli der Seelsorger in der Strafanstalt Lenzburg. Wir tun seit einigen Jahren das Kässeli immer wieder mit so einer Kollekte unterstützen. Und Seelsorgerinnen und Seelsorger in der Strafanstalt können aus dem Kässeli kleine Sachen kaufen. Sie machen zum Teil Bastelarbeiten mit den Sträflingen oder mal ein Zwiri. Also das Kässeli erlebt ihnen wirklich ein kleines Spielraum, was sie mit der Sträfling machen können und mehr oder ihnen auch bieten. Und ich danke ihnen herzlich für ihre Unterstützung. Wir haben hier im Altersheim ein ganz schönes Kollektordösli. Ein Milchkässeli. Was steht da? Ich danke Ihnen allen ganz herzlich fürs Daherkommen und miteinander hier heute den Gottesdienst feiern. Die nächste Vierträume Altersheim ist am 18. Juni. Dann ist der Flüchtlingssonntag und wir haben Ideen für diesen Tag. Wir möchten gerne auch Leute einladen, zum Beispiel auch Geflüchtete aus Syrien oder aus der Ukraine. Und wir werden wahrscheinlich auch einen besonderen syrischen Apero haben dann. Am 18. Juni, es ist ein Familiengottesdienst, Bacitan, kannst du mit den Kindern kommen? Ja, ich hoffe, dass wir hier wieder eine bunte Gemeinde werden sein am 18. Juni. Ich danke der Christina Ischi fürs Klavierspielen. Ich danke der Katja Müller und dem ganzen Altersheim-Team für die Gastfreundschaft und eben für die anschliessende Einladung zum Apero. Kleiner Wochenausblick. Am nächsten Mittwoch, am Morgen um 6:30 haben wir in der Kirche Möriken frühen Jugendgottesdienst für die Siebenklässler. Wir kommen den ganzen Morgen früh um 6:30 in die Kirche für eine Andacht und haben dafür dann noch einen kleinen Morgen, bevor sie in die Schule gehen. Am 10. ist dann in Möriken noch das Feiern mit den Kleinen. Am Donnerstag um 4:30 am Nachmittag im Kirchengemeinshaus zu Möriken sind Bible Studies. Regula Blindenbacher tut quasi ihre Predigtvorbereitung mit Leuten aus der Gemeinde zusammen machen. Wer sie interessiert, dort mitzureden, nachzudenken und zu diskutieren, ist herzlich eingeladen am Donnerstag um 4:30. Am nächsten Freitag ist der 24. Februar und das ist der Jahrestag vom Kriegsanfang in der Ukraine. Und wir sind aufgerufen worden vom Schweizerischen Städteverband am 5 vor 9 Uhr unsere Kirchenglocke zu läuten und nachher noch eine kleine Schweigeminute zu machen. Einfach als Gedenken und Mahnung, dass der Krieg enden soll. Und auch als Gedanken an all die Opfer und die Leidtragenden aus dem Krieg. Und das machen wir. Wir werden am 5 vor 9 Uhr am nächsten Freitag in Haldenbank und Mürike unsere Kirchenglocke läuten. Und nachher am 9 Uhr, am Freitagmorgen am 9 Uhr in der Kirche Mürike, machen wir ein Friedensgebet. Wer mag, darf dort gerne teilnehmen. Dazu gehört dann auch die Schweigeminute im Gedenken an alle Opfer von dem Krieg. Und am nächsten Sonntag feiern wir den Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche in Haldenbank, auch für Kinder, am Morgen um 10 Uhr. Und dann, kleinen Ausblick, in 2 Wochen am 5. März, haben wir dann, und das ist zum ersten Mal seit 2019, es geht also jetzt 4 Jahre zurück, als wir das haben können machen, der Suppertag im Gemeindesaal in Mürike. Der Gottesdienst ist um 10:30 und anschließend etwa um 11:30 gibt es dann den Suppen zum Mittag gekocht von der Männerköche von Mürike für die ganze Gemeinde. Wir sammeln dort für ein Projekt von der Hilfswerk in Brasilien im Cerrado. Jetzt lade ich Sie zum Schlusslied und zum abschließenden Sagen. Es hat 4 Strophen. Gönnt mit Gott. Gott segnet dich und behütet dich. Gott sieht dich und hat Verbarmen mit dir. Gott wendet sich dir zu und gibt dir Frieden.